Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Es wird politisch schon alles vorbereitet für die nächste Stufe. Aus einem Teil-Lockdown soll ein härterer Lockdown werden in Deutschland. In den vergangenen Tagen wurden schon erste O-Tongeber vorgeschickt und jetzt gibt es die erste Entscheidung in Sachsen. Da machen ab Montag die Schulen, Kitas und die meisten Läden dicht. Das Ziel ist klar, die Neuinfektionszahlen irgendwie runterkriegen, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Wir sprechen in diesem Update-Podcast mit einer Krankenpflegerin darüber, ob sie sich so einen harten Lockdown wünscht und wie die Situation an den Kliniken momentan überhaupt ist.
Also Schutzkleidung, also diese Schutzkittel und so und Handschuhe sind schon genügend da. Und ja, Masken ist halt doch schon noch so, dass man nur eine Maske pro Dienst zur Verfügung hat. Oft werden die auch tatsächlich aufbereitet, ne? Mehrmals, so einmal Material.
Das hört ihr hier bei uns. Außerdem hat Mintu Tran aus dem Update-Team heute vieles gelernt übers Restekochen in der Pandemie.
Man muss auf jeden Fall die Dosen benutzen und ein bisschen Kreativtipps habe ich auch.
Oh, Ananasdosen habe ich noch zu Hause. Dann Kichererbsendose, Baked Beans, English Breakfast.
Mit den Kichererbsen habe ich auf jeden Fall auch einen Tipp für dich.
Oh,
bei
ja.
Den Ananas kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Bin sehr gespannt. Ich bin sehr fürs experimentelle Kochen zu haben. Und da ja ständig neue Monolithe entdeckt werden momentan auf der ganzen Welt, wollen wir natürlich das Naheliegendste wissen. Wie bekommen wir auch so einen Monolith hin? Müssen wir da bei Außerirdischen bestellen oder was? Auch das Thema hier im Podcast zum Update vom 8. Dezember 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Sachsen geht ab nächster Woche in einen härteren Lockdown. Schulen, Kitas, die meisten Läden sollen dann dicht machen in Sachsen bis zum 10. Januar. Eine Reaktion auf stark steigende Infektionszahlen, sagt die Regierung in Sachsen, beziehungsweise auf Infektionszahlen, die eben seitwärts verlaufen und nicht wirklich runtergehen. Und damit tun sie das, was heute auch die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, offiziell gefordert hat, nämlich das öffentliche Leben ab dem 24. Dezember, heißt es da, bis zum 10. Januar weitgehend ruhen zu lassen. Unterzeichnet haben diese Forderungen auch der Chef-Virologe der Berliner Charité, Drosten, und RKI-Chef Wieler. Das alles, damit zum Beispiel die Krankenhäuser entlastet werden. Aber wie ist denn die Lage dort momentan eigentlich in den Krankenhäusern? Darüber sprechen wir mit Nina Böhmer, 28 Jahre alt, Krankenpflegerin in Berlin. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Wie erlebst du die Situation momentan in deinem Krankenhaus? Wie sieht die Auslastung bei euch aus?
Also ich bin ja überall in ganz verschiedenen Krankenhäusern unterwegs und ja, das ist schon so, dass die Krankenhäuser teilweise voll sind, aber man muss das sagen, dass es halt auch schon davor die Jahre immer zu der Grippezeit war es halt auch immer voll. Es wurde halt immer nur nicht ganz so in den Medien kommuniziert, ja, und wir sind halt wirklich am Limit, also die ganze Zeit auch schon.
Hm. Das heißt die Jahre davor auch schon, aber dieses Jahr in erster Linie Corona-Patienten?
Klar, Corona-Patienten auf jeden Fall auch, aber Grippe-Patienten auch oder andere Leute mit Lungenentzündung. Aber es ist halt schon so, dass natürlich die Krankenhäuser jahrelang schon kaputt gespart wurden und Betten abgeschafft wurden und gekürzt wurden. Und deswegen ja, passiert es natürlich schnell, dass dann Engpässe kommen in der Versorgung.
Hm. Überbelastung, da sind natürlich nicht nur die Zimmer mit gemeint oder die Intensivbetten, die dann eben alle belegt sind oder weitgehend belegt sind, sondern es geht natürlich auch um das Personal, was wirklich am Limit ist, oder?
Ja, also das Personal ist definitiv am Limit, also auf den Intensivstationen natürlich mit den ganzen beatmeten Patienten. Das ist ein sehr, sehr großer Zeitaufwand und ja, auch auf den ganz normalen peripheren Stationen, wenn da natürlich alle Betten belegt sind und auch immer mehr Leute oder immer mehr Patienten nachkommen, dann ja, ist es irgendwann zu viel, weil halt Personalmangel herrscht.
Wie denken du und deine Kolleginnen und Kollegen über einen harten Lockdown?
Also ja, über meine Kolleginnen kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich selber sage, dass es natürlich sicherlich sinnvoll ist, über härtere Maßnahmen wahrscheinlich zu sprechen, damit die Überlastung der Krankenhäuser halt verhindert wird. Aber ich finde, man sollte halt auch die wirtschaftlichen Aspekte nicht so aus dem Auge verlieren. Und ja, ich muss halt auch sagen, hätte die Politik den jahrelangen Pflegenotstand nicht immer ignoriert, dann müssten wir jetzt halt gar nicht darüber sprechen, sondern dann hätten wir eigentlich eine gute Krankenhausversorgung.
Hm. Aber nur, dass wir das nochmal klarstellen, du bist jetzt nicht generell für einen härteren Lockdown.
Also ich finde, man müsste halt ganz genau abschätzen und gucken, wo entstehen Infektionszahlen und also was macht halt Sinn zu schließen und was nicht. Ja.
Okay. Bekannt geworden bist du ja durch ein Posting. Da hieß es, euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken. Wir erinnern uns Anfang des Jahres im Frühjahr, da wurde ja oft applaudiert abends von den Balkonen und aus den Fenstern heraus um 9 Uhr abends. Da hast du dich unter anderem über die mangelnde Schutzausrüstung während der ersten Welle beklagt. Wie sieht's heute aus? Habt ihr genug Schutzkleidung, Masken?
Also Schutzkleidung, also diese Schutzkittel und so und Handschuhe sind schon genügend da. Und ja, Masken ist halt doch schon noch so, dass man nur eine Maske pro Dienst zur Verfügung hat. Ob das jetzt nur daran liegt, dass nicht genügend da sind oder dass man wahrscheinlich für die Ernst der Lage sparen will, das weiß ich jetzt nicht genau.
Moment, eine FFP2, also so eine, die ich jetzt hier gerade in der Hand halte, pro Dienst?
Ja, genau, ja.
Die kosten 1,50 Euro.
Ja, also mir ist es halt auch schon vorher aufgefallen, so in Supermärkten gibt es Masken in Massen zu kaufen und wir im Krankenhaus müssen tatsächlich nur eine Maske tragen oder beziehungsweise oft werden die auch tatsächlich aufbereitet, ne? Mehrmals, so einmal Material.
Du hast ja auch Ende März in einem Posting Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und die Gesundheitspolitik der Bundesregierung kritisiert. Im Vergleich zum Frühjahr jetzt, hat sich was verbessert für euch?
Nee, ganz im Gegenteil. Also eigentlich hat sich gar nichts verändert. Es ist immer noch der Personalmangel. Die Kollegen sind total gefrustet, weil ja wir oft immer noch verheizt werden, wo zum Beispiel in Niedersachsen die 12-Stunden-Schicht wieder eingeführt wurde oder wo Herr Spahn gesagt hat, dass wir doch im Notfall oder in ernster Lage infiziert arbeiten sollen. Ja, das ist halt nicht so schön.
Das müssen wir nochmal klarstellen. Infiziert arbeiten, aber dann nur in Corona-Abteilungen, weil ihr dann ohnehin Corona-infiziert seid ohne Symptome, oder?
Ja, richtig. Aber trotzdem ist es doch so, dass man immer noch andere Kollegen hat. Also sind ja nicht alle Kollegen sind wahrscheinlich infiziert und haben vielleicht auch nicht alle ein Auto. Und dann fährt man halt mit der S-Bahn zur Arbeit. Und so ist es natürlich auch ein Risiko für die Mitmenschen. Und so eine Corona-Infektion kann ja auch schnell umschlagen. Und wenn es dann einem plötzlich schlecht geht und weiß ich nicht, man sozusagen vielleicht sogar umkippt auf Arbeit, das dankt dann halt auch einem keiner.
Krankenpflegerin Nina Böhmer aus Berlin. Ich danke dir für die Arbeit, die ihr macht.
Danke auch für deine Arbeit, dass ihr so uns eine Plattform gebt, ja.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie wird nächste Woche 91 Jahre alt, Margaret Keenan. Und sie ist die erste im Vereinigten Königreich, die den Impfstoff von BioNTech und Pfizer gespritzt bekommen hat. Außerhalb von Studien. Medienwirksam war das zum Start der großen Impfkampagne heute, um die Pandemie im UK in den Griff zu bekommen. Heute früh ging es also los. Von Margaret Keenan gab es schon mal die Daumen nach oben. Sie hat ihre Landsleute aufgefordert, sich auch impfen zu lassen. Und Gesundheitsminister Matt Hancock, der sagt, jetzt ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
As we can now see the light at the end of this tunnel. V-Day is a really important moment.
Wie ist der erste Tag dieses V-Days, Vaccine Days, der wohl größten Impfkampagne in der Geschichte des Landes verlaufen? Fragen wir unsere Korrespondentin in London, Christine Heuer. Christine, wie groß war der Andrang heute?
Ja, war schon was los in diesem Krankenhaus in Coventry, wo Margaret Keenan sich hat impfen lassen bei laufenden Kameras. Da waren auch viele Reporter, haben sie befragt. Der Vorgang selbst war dann natürlich unspektakulär, denn es war ja nur eine Spritze in den Oberarm. Aber für die Briten ist es natürlich toll, dass es jetzt endlich losgeht, dass sie endlich aktiv etwas gegen das Virus tun können. Es hat dann auch richtig Jubel gegeben nach dieser ersten Impfung im Krankenhaus und sicher auch an vielen anderen Orten in Großbritannien. Und ich muss es einfach erwähnen, der zweite Patient, der geimpft wurde, der heißt William Shakespeare. Ganz ehrlich, das ist nicht erfunden und er kommt sogar aus derselben Grafschaft wie der englische Dichter.
Total cool. Das UK ist jetzt das erste Land überhaupt, das jetzt flächendeckend den Impfstoff von BioNTech und Pfizer einsetzt. Wie sollen jetzt die Impfungen weiter ablaufen? Ist das ähnlich wie bei uns? Also wer bekommt was und wann?
Es ist nicht ganz anders als in Deutschland und in anderen Ländern. Es werden da eben Gruppen ausgesucht, wo man sagt, die brauchen den als erstes. Es wird aber kompliziert, den Impfstoff in Großbritannien auf den Markt zu bringen. Zunächst einmal ist ja der zugelassene BioNTech-Pfizer-Impfstoff, der ist ja schwer zu behandeln, weil er runtergekühlt werden muss. Also er kann erstmal nur in Krankenhäusern verabreicht werden. Dann ist es so, die Briten haben gar nicht genug Impfdosen. Sie haben im Moment 800.000. Sie haben 40 Millionen insgesamt bestellt. Damit können sie aber dann auch nur 20 Millionen Menschen impfen, weil der Impfstoff ja zweimal vergeben werden muss. Und was die Reihenfolge angeht, das ist wie bei uns. Also die ganz Alten sind zuerst dran, das Pflegepersonal, Ärzte, Schwestern in Krankenhäusern und so weiter. Und das kann dann einfach dauern, bis die Jungen und Gesunden auch mal geimpft werden dürfen.
Impfen ist auch in Großbritannien und Nordirland keine Pflicht. Und Impfgegner, Corona-Leugner vielleicht auch, die da auf der Straße waren in London, die haben bereits gesungen. Ihr könnt euch euren Giftimpfstoff hinten reinstecken, übersetzt. Werden denn genug Menschen zusammenkommen, damit später der Schutz für alle da ist?
Na, ist nicht sicher. Also die da singen, die werden sicher nicht in die Krankenhäuser kommen und zu den Ärzten gehen, um sich impfen zu lassen. Und zuletzt haben nur 70% der Briten gesagt, dass sie das aber auf jeden Fall tun wollen. Und das war vor der Zulassung des Impfstoffs. Der ist dann ja im Notfallverfahren zugelassen worden, also schneller etwa als in den EU-Staaten. Und die Behörden sagen zwar, der ist trotzdem genauso sicher. Das wirkt auch alles seriös, aber natürlich verunsichert das die Bürger hier auch weiter.
Entspanntes Weihnachten ist für die Briten ähnlich nicht drin wie bei uns. Und die 91 Jahre alte Margaret Keenan, die wir gerade schon besprochen haben, die muss sich ja zwischen den Jahren zum zweiten Mal impfen lassen, damit die Wirkung da ist. Wie sieht denn die Diskussion um einen härteren Lockdown in Großbritannien momentan aus?
Ja, die wird jetzt nicht so offensiv geführt, weil wir gerade einen relativ harten Lockdown hatten, also für ganz Großbritannien, für ganz England auch. Die anderen, also Schottland, Wales und Nordirland, die waren ohnehin schon vorangeschritten. Insofern sind jetzt hier in England erstmal alle total erleichtert, dass das gerade vorbei ist. Die freuen sich auf Weihnachten. Man sieht das auch, die Einkaufsstraßen sind voll, die Pubs sind voll. Und das heißt aber auch für jeden, der Augen hat und sieht, was da passiert, das wird schlechte Raten geben im Januar. Und dann wird es ernst. Und dann droht eben eine weitere Verschärfung und wieder der nationale Lockdown. Aber darüber redet hier jetzt jedenfalls die Regierung noch nicht. Die Bürger machen sich Sorgen. Aber in der politischen Debatte sagt man, wir versuchen das jetzt erstmal so, wie wir es im Moment haben. Weihnachten gibt es dann Lockerungen und im nächsten Jahr müssten wir dann gegebenenfalls handeln.
Im Vereinigten Königreich wird seit heute gegen SARS-CoV-2 geimpft und auch aus den USA gibt es Neuigkeiten. Die Arzneimittelbehörde FDA dort hält diesen Impfstoff von BioNTech und Pfizer für hochwirksam.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So wirklich sinken die Corona-Fallzahlen in Deutschland gerade nicht. Und je weiter es geht, desto mehr Menschen kriegen einen Anruf des Gesundheitsamtes. Hallo, Sie hatten einen Risikokontakt oder Sie sind sogar positiv getestet worden. Begeben Sie sich unverzüglich in häusliche Quarantäne. Was es dann heißt für uns, ist, die nächsten 14 Tage nicht mal kurz runter zum Supermarkt laufen oder Pizza beim Lieblingsitaliener zum Abholen bestellen. Abholen geht dann nicht mehr. Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. In Quarantäne, da kann jeder erstmal hoffen, dass man nicht ernsthaft erkrankt, natürlich. Aber lass uns mal rein kulinarisch rumspinnen heute Abend. Wie machen wir das mit einer ordentlichen Quarantäne-Küche?
Also erstmal gucken, was habe ich da an Nudeln, Reis, Linsen und so weiter im Vorratsschrank. Und dann muss ich ja planen. Also planen ist sehr wichtig, weil ich will ja meine lieben Freunde, die dann netterweise für mich einkaufen und mir vielleicht einmal die Woche Lebensmittel vorbeibringen, nicht überfordern beim Schleppen.
Doch, was ist da wichtig beim Quarantäneessen? Planen.
Also wichtig ist, Lebensmittel zu kaufen, die nicht sofort verderben. Und ich habe mich mal umgehört in der Welt der Sterneküche und Erik Werner vom Sterne-Restaurant Astrein in Köln gefragt, was er machen würde, wenn er in Quarantäne kommt.
Ich würde mir auf jeden Fall noch ein paar gute Flaschen Wein bestellen.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? Also er plant mit Voraussicht. Von einem Salat zum Beispiel hat man nur so eins, vielleicht maximal zwei Tage was, aber...
Man muss ja irgendwie gucken, dass du auf ein paar Lagergemüse zurückgreifst. Rettich, Karotten, Gurken... Vielleicht ein Brokkoli, Kohlrabi, Blumenkohl.
Also das meiste Gemüse, das man jetzt auch gut lagern kann, ist übrigens gerade auch in Saison. Also Kohlarten, ganz klassisch, Spitzkohl, Blumenkohl, aber auch Petersilienwurzel und so weiter.
Ich kenne dich, du hast einen Sternekoch dran gehabt, da hast du natürlich nach Rezepttipps gefragt.
Na klar. Und Erik sagt übrigens auch, du musst kein Sternekoch sein, um gut und gesund in Quarantäne zu kochen. Er hält es zu Hause auch lieber schnell und einfach. Verständlich, wenn man den ganzen Tag kocht, dann will man zu Hause auch nicht so viel Zeit in der Küche verbringen. Und sein ultimatives Quarantänerezept hat er mir auch verraten.
So, Gemüse anschwitzen. Was gerade da ist, ich bin da auch relativ schmerzfrei, das kann Blumenkohl, Karotten, Kohlrabi sein, meinetwegen auch eine rote Beete, mit ein bisschen Weißwein ablöschen, bisschen Fertigtomatensoße drauf, einen Reis draufschütten, Deckel drauf, 20 Minuten ziehen lassen, dann obendrauf ein bisschen frischen Rucola-Salat, frisches Olivenöl, Zitronensaft und dann ein bisschen Frischkäse.
Also sozusagen One-Pot-Reis- und Gemüsegericht vom Sternekoch.
Der hat ganz schön oft obendrauf gesagt. Also, ja. Das ist schon relativ kompliziert, dieses
Gericht. Da wird gestapelt. Da, ne?
Ja. Wenn man in Quarantäne feststeckt, könnte man den Stapel Essenskonserven im Schrank natürlich auch abbauen. Da haben sich so einige Dosen angesammelt. Was kann ich mit den Dosen machen? Kann ich die zusammenmixen?
Also die Frage habe ich mal Daniel Antes weitergegeben. Er setzt sich seit Jahren gegen Lebensmittelverschwendung ein und seine Lieblingskonserven sind Hülsen. Früchte. Die sind proteinreich und vielseitig.
Die kann man super vorrätig halten und dann aber auch immer wieder verkochen, beispielsweise, wenn man die Nudelpfanne eben ein bisschen pimpen will im Hinblick auf den Proteingehalt.
Also ich persönlich zum Beispiel nutze Linsen als Hackfleischersatz in vegetarischer Bolo oder ich versuche mal mit den Linsen auch ein indisches Dal zu kochen, also ein Linsencurry. Mit den Ananas, die du vorhin haben wolltest, ich glaube, ich würde die einfach so snacken. Ich finde die richtig eklig. Ananas.
Und dann den Saft trinken oder nicht?
Boah.
Mein Problem ist ja, dass ich vom Zuhause-Kochen ganz schnell gelangweilt bin. Ich brauche ab und zu was richtig Würziges. Das können die Inder am besten, also viel, viel besser als ich. Deswegen bestelle ich gerne beim Inder. Mhm. Wie pimpe ich aus der Quarantäne meine Sachen geschmacklich auf zu Hause?
Also Daniel Antes sagt, mal auch außergewöhnliche Kombinationen von Lebensmitteln ausprobieren.
Da empfehle ich immer quasi den Ansatz des Food Pairings. Das heißt, dass man einfach auch mal Lebensmittel kombiniert, die man normalerweise nicht kombinieren würde. Und damit man hier nicht Gefahr läuft, dass man wirklich dann Quatsch erzeugt, weil man Sachen zusammentut, die einfach keinen Sinn machen, gibt es eben im Internet beispielsweise über Food Pairing gewisse Kombinierungsmöglichkeiten, die in unserem Mund Sinn machen.
Also man stößt im Internet auf funky Sachen wie zum Beispiel Schokolade und Blauschimmelkäse, Blumenkohl und Kakaopulver, Avocado und Marmelade. Und angeblich schmeckt das total super. Da kann man sich auf jeden Fall durchklicken und die Quarantäne damit verbringen, vielleicht auch eigene coole, ungewöhnliche Food Pairings zu finden.
Also häusliche Quarantäne, das heißt ja oft gezwungen sein zu kochen, wie ihr das am besten schafft mit einfachen, gesunden Rezepten und ohne Geschmackslangeweile. Tipps von Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erstmal kein erhöhter Rundfunkbeitrag. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU hat die Abstimmung dazu im Landtag dort abgeblasen. Das habt ihr heute vielleicht mitbekommen. Eigentlich soll der Beitrag ab Januar um 86 Cent steigen auf 18,36 Euro pro Monat. Alle Bundesländer müssen da zustimmen. In Sachsen-Anhalt gab es Streit, eine Regierungskrise und jetzt eben diese Entscheidung. Vielleicht noch vorweg zur Transparenz. Auch wir gehören zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Von den 17,50 Euro, die bisher gezahlt werden, gehen 50 Cent an uns drei, also Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Und rein rechnerisch heißt das, von den 86 Cent Erhöhung kämen bei uns dreien zusammen etwa 2,5 Cent pro Monat an. Es gibt eine Menge Fragen drumherum. Christoph Sterz aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat recherchiert. Christoph, was heißt das denn jetzt genau, dass die Erhöhung erstmal abgesagt ist?
Ah, das gucken wir mal. ARD, ZDF und Deutschlandradio gehen zum Bundesverfassungsgericht. Und dann könnte es passieren, dass es doch noch diese Erhöhung um 86 Cent gibt. Das bedeutet ganz einfach, jetzt hat zwar Sachsen-Anhalt sich da irgendwie auf etwas geeinigt und die Regierung gerettet, aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass quasi das Ziel erreicht wird, was sie da irgendwie haben wollten, dass nämlich diese Erhöhung nicht kommt. Also das ist noch total offen.
Erklär nochmal, warum soll der Beitrag überhaupt erhöht werden?
Ja, das ist ein ziemlich kompliziertes Verfahren, das dahinter steckt. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da irgendjemand gedacht hat, keine Ahnung, unsere Chefs oder so, wir brauchen übrigens mehr Geld. Nee, so läuft es nicht. Das läuft so, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio durchrechnen, wie viel Geld sie für die nächsten 4 Jahre brauchen. Dann wird das Ganze relativ hart geprüft von einer unabhängigen Expertenkommission. Also da sind so Finanzmenschen, die sich mit Zahlen auskennen und die gucken dann, wirtschaften die sparsam genug oder müssen wir da irgendwie noch was kürzen? So, und wenn dann der Vorschlag von denen durchgeht, dann sind die Bundesländer dran, also die Landesregierung und dann am Ende die Landesparlamente. Du merkst schon, das ist mega kompliziert und eigentlich ist die Funktion der Landesparlamente, wenn man es ja ehrlich sagt, nur so im Prinzip das nur noch abzunicken. Aber in diesem Jahr hat sich Sachsen-Anhalt gedacht, nee, das machen wir nicht mehr so mit. Vor allem die CDU-Fraktion da und hat gesagt, nee, wir machen das jetzt mal, nutzen irgendwie unsere Möglichkeiten und sagen, einfach mal Nein und sagen, dass wir jetzt mal so richtig diskutieren wollen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch wenn dafür eigentlich jetzt gerade gar nicht der richtige Zeitpunkt ist.
Ja, du sagst es. Also er fordert eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Herr Haselhoff von der CDU, mehr Einsparungen. Darum wird es jetzt eine Debatte geben?
Ja, aber das ist mega unehrlich, weil Rainer Haseloff das Ganze schon länger fordert und es auch die Zeit gab. Also er hatte selber die Möglichkeit in den letzten 4 Jahren das irgendwie voranzubringen. Und es ist auch schon sehr, sehr viel in den letzten Jahren diskutiert worden, wie eigentlich der Auftrag aussehen soll. Also zum Beispiel soll es sehr viel Unterhaltung irgendwie geben? Wie sieht es mit Sportrechten aus? Brauchen wir unbedingt so kleine Landesrundfunkanstalten wie Radio Bremen oder im Saarland den Saarländischen Rundfunk? Aber letztlich konnte sich da im Prinzip niemand so richtig auf eine große Reform einigen. Also weder jetzt die Intendantinnen und Intendanten noch die Politikerinnen und Politiker, also auch nicht Rainer Haseloff. Und ja, deswegen, weil es eben keine Einigung und keine wirklich große Reform gegeben hat, gibt es jetzt irgendwie dieses Problem, dass sich da die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt sperrt und sagt, nö, 86 Cent wollen wir nicht. Ja, deswegen ist die Frage, gibt es jetzt vielleicht danach irgendwie eine Reform? Was passiert, solange, wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht irgendwie sagt, nö, die 86 Cent, darauf haben die aber tatsächlich Anspruch? Also da sind echt ganz schön viele Fragen offen und auf jeden Fall ist es jetzt, wie gesagt, nicht so, dass da jetzt eine endgültige Entscheidung heute gefällt worden ist, sondern da wird in den nächsten Monaten noch eine ganze Menge passieren.
Und haben Politikerinnen und Politiker aus den anderen Bundesländern überhaupt Lust auf diese Debatte momentan? Es gibt ja durchaus größere Sorgen.
Nö, die haben da überhaupt keine Lust, zumal das ja irgendwie so eine interne Machtdebatte auch ist oder zumindest als solche wahrgenommen wurde. Und zum Beispiel Medienpolitik in Deutschland ist ja halt Bundesländersache und das Ganze wird im Moment koordiniert von Rheinland-Pfalz. Und da sagt Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz, dass sie super enttäuscht ist von Sachsen-Anhalt. Und es gibt sogar Überlegungen, dass einzelne Bundesländer, so wie das Saarland zum Beispiel, gegen Sachsen-Anhalt klagen. Und es gibt sogar die Idee, dass möglicherweise Sachsen-Anhalt dafür in Haftung genommen wird, quasi für diesen Zwischenbetrag, also für diese 86 Cent, dass dann das Land Sachsen-Anhalt das bezahlen muss, wo die sich dagegen ausgesprochen haben. Also das kann politisch auch noch echt mega spannend werden.
Also dass das Land Sachsen-Anhalt sozusagen einspringt für alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und diese 86 Cent für alle bezahlt. Also es bleibt weiter eine spannende Debatte, auch für uns natürlich, die besonders betroffen sind. Erstmal kein höherer Rundfunkbeitrag, Informationen und Hintergründe von Christoph Sterz aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Je länger der Lockdown andauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Trinkexzesses, also eines Saufgelages, wenn man so will. Das legt eine neue Studie aus den USA nahe. Habt ihr vielleicht schon bei unserem Programm gehört? 2000 Erwachsene wurden da befragt und Woche für Woche im Lockdown steigt die Chance eines massiven Rauschs um 20% im Schnitt, also dass sich richtig zugesoffen wird. Das ist nicht die erste Studie, die in diese Richtung deutet, dass Menschen im Schnitt mehr trinken, wenn sie im Lockdown sind. In Deutschland gab es zum Beispiel im Oktober eine Umfrage, nach der ein Viertel der Befragten im Lockdown mehr trinken als zuvor. Ab wann wird mehr trinken aber zum Problem, vielleicht sogar zur Sucht? Und wie sage ich es meinen Freundinnen und Freunden, dass sie mit ihrem Trinkverhalten vielleicht ein bisschen aufpassen sollten? Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas hat Antworten gesammelt.
Alkohol trinken ist selbstverständlich. Wir müssen uns rechtfertigen, wenn wir nicht trinken. Aber natürlich kann Alkohol zum Problem werden, gerade jetzt in der Pandemie, im Lockdown.
Dadurch, dass die Menschen zum Beispiel im Homeoffice und dergleichen jetzt mehr zu Hause sind, ist die Verfügbarkeit vom Alkohol auch mehr gegeben.
Denise Asshoff ist Suchtberaterin bei der Caritas in Berlin.
Wenn die Verfügbarkeit da ist, dann greifen wir natürlich häufiger mal zur Flasche, als wenn sie jetzt sich rausbequemen müssten und da vielleicht auch noch Geld für ausgeben.
In ihrer Suchtberatungsstelle, da häufen sich seit Beginn der Pandemie die Hilfegesuche. Menschen melden sich zum Beispiel, weil sie unsicher sind, ob das noch normal ist, wie viel sie trinken.
Also am Anfang des Jahres, so beim ersten Lockdown, ging das eigentlich noch so. Aber wir merken am Ende des Jahres, dass wir einen deutlichen Zulauf erleben und durchwachsen vom Klientel, so nennen wir es. Es sind Wiederaufnahmen, also Leute, die schon mal bei uns waren, von denen wir aber eine Zeit lang nichts gehört haben, also Rückfälle erleben. Es sind aber auch neue Anfragen, die einfach unsicher sind.
Dass Menschen im Lockdown mehr Alkohol trinken, das scheinen verschiedene Umfragen zu bestätigen. Wobei es da sowohl Gruppen gibt, die jetzt mehr trinken aktuell, aber es gibt auch Gruppen, die weniger trinken. Sebastian Müller ist Direktor des Zentrums für Alkoholforschung der Universität Heidelberg und er sagt, ein höheres Risiko im Lockdown viel zu trinken haben Menschen, die unter Depressionen leiden, die Angst vor einem Jobverlust haben oder einfach Menschen, die einsam sind.
Alkohol ist ja schon auch in Vor-Corona-Zeiten ein Einsamkeitströster, ein bekanntes, ne? Und die Persönlichkeitstypen, die dazu neigen und die sozusagen den sozialen, regelmäßigen Kontakt benötigen, die sind natürlich gefährdet. Und da vermute ich auch, dass dort eine besondere Gefährdung besteht für Alkohol.
Es gibt Richtwerte, ab wann ein Glas zu viel ist. Ein halber Liter Bier für den Mann, ein Viertelliter für die Frau am Tag. Aber bitte auch nicht jeden Tag, das sind nur statistische Werte. Zu viel wird es mit Sicherheit, wenn die ersten Anzeichen einer Sucht entstehen, sagt Denise Ashoff von der Caritas.
Man kann sich selber testen. Es gibt ein ganz einfaches Mittel. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben immer um 18 Uhr schütten Sie sich ein Glas Wein ein. Sie würden das heute auch wieder machen. Versuchen Sie es nach hinten raus zu verzögern. Erstmal minimal. Also was weiß ich, bis 18.15 Uhr. Wenn Sie das schaffen, versuchen Sie nochmal 15 Minuten drauf. Haben Sie da schon Probleme, lässt das auch deutlich schon auf eine Alkoholproblematik rückschließen.
Und was ist jetzt mit Freunden, die sich seit Beginn der Pandemie immer häufiger eine Flasche aufmachen, immer regelmäßiger viel trinken? Darf ich die darauf ansprechen? Ja.
Aber Sie sollten authentisch sein erstmal, nicht zu moralisch, weil Alkohol ist leider noch sehr moralisch behaftet. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, hey, vielleicht übertreibe ich auch und das ist alles nicht so schlimm, aber ich habe Angst um dich. Ich habe Angst um dich, dass ich dich morgen irgendwie von der Straße auflesen muss.
Bei Elisabeth Schwachulla hat das geholfen. Ihr Bruder hat sie vor einigen Jahren auf den starken Alkoholkonsum von ihr angesprochen. Quasi jeden Tag war sie betrunken, auf jeder Party ist sie abgestürzt als Studentin. Das Gespräch habe ein Umdenken bei ihr erzeugt, das hat uns die Poetry Slammerin erzählt.
Ich dachte jahrelang, oder ja, was heißt jahrelang, aber schon ziemlich lange, war ich mir dessen bewusst, dass ich ein Problem habe und dachte aber, solange ich das nicht zugebe, muss ich nichts daran ändern. Und so schlimm kann es ja wohl nicht sein, sonst würden andere Leute ja was sagen und so. Genau, und dann habe ich es ihm gegenüber zugegeben und hatte dann schon die Ansicht, ja Mist, jetzt muss ich was dran ändern.
Mittlerweile ist sie seit 3 Jahren trocken. Reden hilft also, hoffentlich, zuhören aber auch. Im Ernst, wenn der Grund für den übertriebenen Alkoholkonsum darin liegt, dass jemand viele Sorgen hat oder sich sehr, sehr einsam fühlt, dann kann ein ehrliches, hey, sag mal, wie geht's dir eigentlich gerade so mit dieser ganzen Situation? Dann kann das wirklich, wirklich helfen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
2020, ein Jahr, in dem alles möglich ist. Selbst riesige Monolithe fallen vom Himmel. Die Außerirdischen platzieren diese Metallsäulen ja überall auf der Welt momentan, an den wundersamsten Orten. Im Netz wird wild spekuliert. Was ist denn das? Woher kommt denn das? Das Ganze ging vor ein paar Tagen los mit einem Monolith, der von Schafzählern in Utah entdeckt wurde. So eine dreieckige Säule, circa 3,5 Meter hoch, glänzt silbernmetallig mitten in der Sonne der roten Sandsteine. Steinwüste Utahs. Und dann sind immer mehr von den Dingern aufgetaucht. Sebastian Tischkow aus dem Update-Team auf Spurensuche. Wo sind denn sonst noch Monolithe aufgetaucht jetzt?
Ja, genau. 2 weitere in den USA und dann jeweils einer noch in Rumänien, Großbritannien, die Niederlande und sogar in Deutschland. In Sulzbach bei Frankfurt auf einem Acker von einem großen Einkaufszentrum. Zugegeben, der ist jetzt nicht ganz so glänzend, shiny und elegant wie der aus Utah, aber der ist auch nach einem Tag einfach umgefallen.
Ich bin ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Sagen wir mal, ich will jetzt auch so ein Ding haben, mir den in den Vorgarten stellen, wenn ich einen Vorgarten hätte. Wäre doch toll. Wie funktioniert das? Wie baut man so ein Teil?
Ja klar, wenn dir so eine Do-It-Yourself-Version ausreicht, ne, das geht auf jeden Fall. So sieht zumindest die Version aus Sulzbach aus. Sieht man auch auf den Bildern vom Hessischen Rundfunk. Der Erbauer des Kunstwerks hat einfach ein paar Latten genommen, sie in so eine Dreiecksform angeordnet, ja, und dann einfach zusammengeschraubt, dann das Blech einfach dran. Das ist natürlich auch richtig low budget. Und wenn ich dann eine ganz billige Blechplatte nehme, so 1,50 Meter hoch, 50 Zentimeter breit und davon zwei, soll ja auch ein bisschen größer sein als ich selbst, das Kunstwerk, dann haben wir da 3 Meter hoch. Das Ganze kostet im Baumarkt um die Ecke 150 Euro. Ist halt die Frage, wie das dann stehen bleibt.
Aber so ein richtig tolles Monument, das kriege ich ja sicher auch professionell hin, also professionell gebaut.
Na klar, bei einem Metallbauer zum Beispiel, der kann dir dann so ganz unterschiedliche Qualitäten liefern. Ne? Ich habe da telefoniert mit einem Metallbauer aus Bayern. Der wird dir sogar ein richtiges Fundament gießen, die Konstruktion liefern. Ja, kommt dann immer so ein bisschen auf die Gegebenheiten an, wie dick das Stahlblech zum Beispiel ist und so weiter. Aber so 4.000, 5.000, 6.000 Euro, ja, die kann das dann kosten. Wäre ja vielleicht ein super Weihnachtsgeschenk.
Ja, mal angenommen, ich würde so viel Kohle investieren. Darf ich mir dann so einen Monolith aufs Grundstück setzen?
Ja, da habe ich auch mal so einen Fachmann gefragt, Rechtsanwalt Nils Buchatowski. Der sagte mir am Telefon, dass es darauf ankommt, wie der Monolith verankert ist. Also wenn ich ein Fundament oder ähnliches habe, dann müssen wir davon ausgehen, dass es genehmigungspflichtig ist. Bei der DIY-Version, da gibt es ja nicht so eine richtige Verankerung, die ist ja auch sehr leicht. Und wenn das dann keine krasse Gefahr darstellt, dann geht es vermutlich auch ohne Behördenstress. Wenn ich den aber irgendwie in die Öffentlichkeit stelle, zum Beispiel der Grünstreifen an einer stark befahrenen Straße zum Beispiel, dann könnte man es je nachdem als Sondernutzung des öffentlichen Raumes sehen. Das wäre dann auch auf jeden Fall genehmigungspflichtig. Sondernutzung gilt aber nur, wenn wieder keine Gefahr da ist. Also rechtlich schon ein bisschen kompliziert, aber vielleicht lassen wir es auch einfach mit dem Monolith.
Obwohl er so schön glänzt. Wie baue ich mir einen eigenen Monolith? Wo kann ich den hinstellen? Am besten bei Fachleuten beraten lassen, ist das Fazit von Sebastian Tischkopf aus dem Update-Team. Und das war das Deutschlandfunk Nova Update an diesem Dienstag. Mein Name ist Ralf Günther. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.